Hallo zur Bildbesprechung, einem Podcast über Fotografie und Bildbearbeitung. Hallo zu dieser Episode von der Bildbesprechung. Heute mit meinem Gast Gerhard Peyrer. Gerhard, stell dich einfach einmal kurz vor und sag so ganz kurz, seit wann du fotografierst und wie du dorthin gekommen bist.
Servus Martin, danke für die Einladung, die ich sehr gern angenommen habe. Meinen Namen hast du schon gesagt, Gerhard Peyrer. Ich bin, um das gleich vorwegzunehmen, nicht nur Fotograf, sondern auch Musiker.
Genau. Professioneller Musiker, muss man dazu sagen?
Professioneller Musiker, professioneller Fotograf. Musizieren tue ich seit 1977 und fotografieren tue ich seit 1989.
Da wir wahrscheinlich mehr über Fotografie reden werden als über Musik,
ja.
Machen wir gleich vorher einmal kurz die Musik. Was tust du denn musizieren?
Ich bin Flötist. Ich habe meine flötistischen Studien in Wien, Paris und Basel absolviert.
Oha.
Hab 3 Kunsthochschulabschlüsse in dem Fach. 2 Konzertfachdiplome und ein Pädagogikdiplom. Seit 1995 bin ich Soloflötist der Neuen Oper Wien. Das ist eine freie Operngruppe, die zeitgenössisches Musiktheater hochkreativ und idealistisch inszeniert und interpretiert. Und in letzter Zeit geht das Ganze immer mehr so, wie es eigentlich von Anfang an gedacht war, nämlich in eine solistische Richtung.
Ja, cool.
Cool. Ich arbeite jetzt in Wien derzeit noch hauptsächlich. Im September werde ich zum ersten Mal beim Karinthischen Sommer auftreten mit 2 lieben Kolleginnen. Und in Wien arbeite ich mit dem Norman Shettler. Das ist der ist 85 Jahre alt, ein amerikanischer Pianist, ehemaliger Partner von Dietrich Fischer-Dieskau, Thomas Quasthoff, Peter Schreier, Nathan Milstein, also durchaus erweiterte Weltklasse.
Cool. Ich meine, ich muss mir da jetzt total outen, dass ich mich da wahrscheinlich nicht auskenne, ja. Und nur wenig Namen wirklich was sagen. Aber ja. Rein, wenn man schon Wien, Paris, Basel und diverse Namen da hört, hört sich das so an, als war das nicht so, dass man das kurz nur einmal in der Woche macht, oder?
Naja, das ist, da kommen wir dann gleich zur Fotografie. Ich werde immer wieder gefragt, was ist dir wichtiger? Die Antwort ist auch immer die gleiche: Fotografie und Musik sind mir wichtiger. Also es ist genau 50-50. Und innerhalb dieses 50-50 beim Musiker ist es wieder 50-50 zwischen Künstler und Lehrer. Also okay. Ich unterrichte leidenschaftlich gerne. Mache das auch in der Unterricht auch Fotografie leidenschaftlich gerne. Am liebsten face-to-face, also im Einzelunterricht.
Richtig. Ja.
Da habe ich bis jetzt eine Studentin begleiten dürfen, eine sehr begabte, die jetzt in der Anzenberger Masterclass gelandet ist.
Oha. Sehr fein.
Ja.
Und wann war so der Knackpunkt, dass du gesagt hast, Flöte allein ist vielleicht nicht, das machen wir nur Fotografie, oder kann man das überhaupt so sagen?
Oder was? Ja, den Zeitpunkt hat es schon gegeben. Also ich habe keine Hobbys, weil ich halbe Sachen nicht ausstehen kann, also so ein bisschen laufen gehen. Zum Beispiel gibt's nicht, ich bin leidenschaftlicher Marathonläufer.
Okay.
Und die Fotografie, das war wirklich eine wilde Leidenschaft, die da ausgebrochen ist, 1989. Auf einem Urlaub in Griechenland, völlig unvorhergesehen, aus heiterem Himmel. Und ich habe das dann ein bisschen verfolgt, habe aber schnell gemerkt, dass ich da allein nicht wirklich weiterkomme. Das war das eine. Und das andere ist, dass ich sehr empfindlich bin, was das Material betrifft. Also auch da, ich kann nicht mit irgendwas arbeiten. Es muss etwas sein, das sich gut anfühlt und das eine Wertigkeit hat. Und da
So.
bin ich also jahrelang vorbeigegangen bei die Händlerauslagen, bei die Einschlägigen und habe, ja, also mein Traummodell damals war die Minolta X700. Und irgendwann habe ich sie verschwinden gesehen und dann sind andere Modelle gekommen. Irgendwann ist Minolta überhaupt verschwunden von der Bildfläche.
Ja.
Dann ist das digitale Zeitalter gekommen. Dann ist die Familie gekommen und meine Frau hat gemeint, ich soll doch die Familie fotografieren. Die Leidenschaft war die ganze Zeit da, nicht offen, aber sie ist permanent 20 Jahre lang geschwelt, unterirdisch, wie ein unterirdischer Lavastrom. Und 2009 ist sie dann wild explodiert. Dann habe ich mir eine semi-professionelle Kamera zunächst zugelegt, auch sofort mit einer Fixbrennweite, sofort mit einem 85 mm Objektiv, als ersten Objektiv jetzt für das digitale Gerät. Und hab dann mich eingeschrieben auf der Prager Fotoschule
Okay, ja.
2010. Die dann aber nur die halbe Zeit lang gemacht habe, weil es war mir viel zu schulisch. Pädagogisch hat es überhaupt nicht meinen Vorstellungen entsprochen, noch die ersten 2 Semester. Was für mich wesentlich war auf der Prager Fotoschule, ist, dass ich sofort mitgekriegt habe, was ich bis dahin unter Fotografie verstanden habe, ja, war nicht wirklich Fotografie.
Was hast du unter Fotografie verstanden?
Also von der jetzigen Warte aus, was weiß ich, quasi fotorealistische Darstellung.
Okay.
Also eine 1:1 Abbildung der Wirklichkeit. Und von dem, also das ist das, was ich jetzt, bin ich drauf gekommen, eigentlich nach Kräften vermeide. Also das ist das, was mich überhaupt nicht interessiert. Die 1:1 Abbildung der Wirklichkeit, das ist des Mediums Fotografie, so wie ich es heute begreife, in meinen Augen nicht würdig.
Wie begreifst du das halt? Oder ist es eh so, wie, sagen wir vielleicht, wenn wir quasi Prager Fotoschule und dann den ganzen Weg weiterdenken, kommen wir dann eh zu dem Schluss sozusagen.
Naja, also die Frage, was ist Fotografie, was kann die Fotografie, ist eine Frage, mit der ich mich eigentlich permanent beschäftige. Ein paar Sachen habe ich rausgefunden, jetzt für mich selber, habe aber überhaupt nicht den Eindruck, dass ich da jetzt zum Ende gekommen bin. Vielleicht interessiert es mich ja gar nicht, zum Ende zu kommen. Was mich auf jeden Fall interessiert, ist eine permanente Erweiterung bzw. Vertiefung, ja, in mein Bild von der Fotografie. Und das Wesentliche ist, dass sie mich fasziniert. Ja, also eigentlich auch die Unfassbarkeit, mit der ich mich konfrontiert sehe, die Unfassbarkeit des Mediums Fotografie ist sicher Teil der Faszination. Also
Inwiefern jetzt unfassbar? Vom
weil
technischen oder von der Darstellung, vom Übergang
na,
von 3D zu
vom
2D oder?
Wesen,
Okay.
vom Wesen. Ja. Technik, Handwerk, das sich in das
Ist, ja.
kostet mich ein Schmunzeln, ein Lächeln.
Ja.
Ein ganz großer Dirigent hat einmal gesagt, dirigieren jetzt des Handwerks, das kann ich ja meiner Putzfrau beibringen. Das ist kein Problem. Ja, ich sehe das bei der Fotografie ähnlich. Ja? Das Handwerk ist nicht das Problem. Maria, Das hat man schon einmal heraus, und man sich ein bisschen interessiert, und wenn man einfach ein bisschen Interesse hat an der Materie. Nein, es geht ums Wesen der Fotografie. Also, wozu gibt es sie, wozu ist sie da, was kann sie? Also ein Ding gleich, als Objekt interessiert mich eigentlich fast ausschließlich der Mensch. Fast ausschließlich deswegen, weil es einfach erstens grundsätzlich Ausnahmen gibt, die die Regel bestätigen, nämlich diese meine persönliche Regel. Und zweitens ist meine Frau Kochkünstlerin, also vegane Kochkünstlerin. Ihr Unternehmen heißt Vegan Art. Und natürlich kehrt sie zu meinen Hauptauftraggeberinnen. Das heißt, ich bin auch gewissermaßen mehr, spezialisiere mich auch mehr und mehr auf pflanzliches Essen, auf die ästhetische und inhaltliche Inszenierung von rein pflanzlichem Essen. Wenn man jetzt zum Wesen der Fotografie kommen, wie es sich mir präsentiert, dann kann ich zurückgehen zu meinen Anfängen als professioneller Fotograf, wo mir aufgefallen ist, bei einer Dame, die ich doch sehr gut kennt habe, weil ich 5 Jahre lang in ihre Kurse gegangen bin zum Thema Körpersprache und nonverbale Kommunikation. Die hat auf ihren, also eine Koryphäe, Assistentin vom Sami Molcho, auch später seine Nachfolgerin am Reinhardt-Seminar, also nicht irgendwer. Und die hat auf ihren Fotos grauenhaft ausgeschaut. Grauenhaft. Also überhaupt nicht sie. Und zwar durch die Bank. Und da haben wir gedacht, das gibt's nicht. Ich kenne die doch, ich weiß doch, wie stark die ist. Also eine Autorität durch und durch.
Du darfst eher Namen nennen, wenn du es jetzt bewerben willst.
Na, lass da eher die Diskretion ein bisschen
Okay,
walten.
passt.
Und mir war klar, die ist einfach nicht gesehen worden. Und ich habe sie dann fotografiert, und wie so viele andere, die zu mir gekommen sind und auch jetzt noch kommen, hat sie mir gleich am Anfang eröffnet, sie ist nicht fotogen und sie hasst es, sie geht lieber zum Zahnarzt als zum Fotografen. Wie ihre Bilder gesehen haben, war mir das auch klar, warum das so ist. Oder auch was dann rauskommt mit der Einstellung, mit diesen Erfahrungen. Mir war klar, dass das ist es sich. Es ist mir auch gelungen, sehr ansprechende Bilder von ihr zu produzieren. Aber ich habe mit ihr gearbeitet im Studio.
Was ist das, dein
Und
Zugang, wenn so wer zu dir kommt, der so sagt, ah, von mir gibt es keine guten Fotos, ich bin nicht fotogen
ja,
und hey, was man so kennt.
meine Erfahrung ist, das ist eben das Erste, wo ich Chancen sehe, der Fotografie, Stärke der Fotografie und auch durchaus ein Teil des Wesens der Fotografie. Die Leute glauben ja von vornherein, quasi das Objektiv ist auf sie gerichtet, und Fotografieren ist quasi ein aggressiver Akt. Und sie müssen sie davor schützen. In der einen Form oder in der anderen halt, indem sie halt das zeigen, wo sie glauben, dass das am besten ausschaut oder dass sie am wenigsten verletzlich sind. Etwas in diese Richtung. Und mir ist das sehr schnell aufgefallen, na, das ist es nicht. Vor der Kamera, also da sitzt jemand im Studio und die Kamera ist auf ihn gerichtet, das Objektiv ist auf ihn gerichtet oder auf sie. Das ist ein Fokus. Also da sitzt das Modell, sitzt dann tatsächlich im Fokus, aber im eigenen Fokus. Das heißt, es fällt ein Licht auf diese Person, auf das Wesen dieser Person. Auch dorthin, wo sonst eher wenig Licht hinfällt. Also was jetzt im Bereich der Nichtbeachtung liegt oder im versteckten Bereich. Aber in der Situation werden Sie sich solcher Teile bewusst und darin besteht die Herausforderung. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, dass diese Menschen von einem anderen gesehen werden und das als unangenehm empfinden, sondern so hat mir meine Erfahrung doch eindeutig gezeigt, das Schwierige ist, mit sich selbst in Verbindung gebracht werden in dieser Situation. Das ist die Herausforderung für solche Leute.
Ja.
Ja, also wie gesagt, mit dieser Dame hat das, ich habe das so sagen können. Es ist ja sehr leicht gefallen, das nachzuvollziehen. Wir haben dann Bilder gefunden von ihr oder sie hat dann Bilder von sich gezeigt, die ja, viel eher dem entsprochen haben, was ich eh gewusst habe, dass sie in sich hat. Sie war sehr glücklich damit. Und ich habe dann später Bilder gesehen, die ihr Neffe von ihr gemacht hat. Und die haben anders ausgeschaut. Also das Faszinierende für mich war, dass wenn solche Menschen ja meistens sind halt Menschen mit einer besonderen Sensitivität, wenn solche Menschen einmal das erlebt haben, wie es ist, wenn sie sich zeigen, ja, dann kennen sie es auch woanders.
Wann bist auf das drauf gekommen oder hast Leute schon immer so fotografiert und so gesehen?
Na, also ich weiß nicht, wann dieses eine Shooting war, wo das irgendwie die Initialzündung für das war 2011.
Ist es jetzt sowas gewesen, was du aus dir selbst auf einmal entdeckt hast oder bist über wie immer auf das gestolpert?
Na, das hat sich in der Praxis ergeben.
Weil ich lehne mich gerade zurück und tue gerade ein wenig so meine letzten Shootings reflektieren oder
Ja.
halt die letzten, was ich halt fotografiert habe und da ist
Ja.
ja ganz oft so, dass genau das ist, wie du sagst, dass halt das Licht auf einen selbst gerichtet wird, der Fokus.
Ja.
Also jetzt, wenn man vor der Kamera ist halt.
Ja. Ja, also ich zähle selbst zur Gruppe der hochsensitiven Menschen. Das betrifft quasi 15 bis 20% nicht nur der Menschen, sondern es gibt es auch im Tierreich, witzigerweise.
Und was ist das oder das,
Was sind die Charakteristika?
das ist das, was ich fragen
Ja.
wollte.
Also anatomisch besteht überhaupt kein Unterschied, aber Reize werden anders verarbeitet. Da gibt es seit circa 20 Jahren gibt es da Studien dazu in Amerika, einer gewissen Elaine Aron, die hat damit angefangen. Mittlerweile gibt es so hochsensitive Netzwerke in ganz Österreich, in Deutschland, wahrscheinlich auch in anderen Ländern. Da werden Reize ausführlicher verarbeitet, intensiver verarbeitet, quasi tiefer verarbeitet. Das dauert länger und solche Menschen sind dann auch sehr schnell überfordert, ja. Also von der Reizüberflutung, die es jetzt gibt.
Hat aber wahrscheinlich Vorteile, weil man, keine Ahnung, mehr auf
Ja,
andere Leute eingehen kann oder.
es ist verbunden, geht einher, also mit einem Gefühl tieferer Verbundenheit, Mitgefühl, Empathie. Und das ist natürlich für Künstler aufgelegt.
Ja.
Also unter den Künstlern ist der Typ natürlich überdurchschnittlich stark repräsentiert.
Ja.
Ich kenne aber auch Bankdirektoren und einfache Handwerker, die hochsensitiv sind und die das halt auf ihr Ort dann machen.
Und ist das was, was du jetzt sagst, was da bei der Fotografie einfach weiterhilft als Oder was der Fotografie leichter fallen lässt als anderen?
Ja, ich weiß es. Weiß um diesen Teil meiner Natur, meines Wesens Bescheid. Ich weiß, dass, wie gesagt, 15 bis 20% davon, nennen wir es, betroffen sind. Und ja, so liegt es natürlich nahe, dass ich mich auf diese Zielgruppe spezialisiert habe, mehr oder weniger.
Ah, okay.
Ja. Mich fasziniert der Mensch als solcher ungemein und aufrichtig. Und da liegt es natürlich nahe, dass ich hauptsächlich Menschen fotografiere und eben da wieder hauptsächlich hochsensitive Menschen. Das ergibt sich eigentlich recht natürlich.
Okay.
Also ich muss da nicht irgendwie, ich muss
Ausschreiben.
das, genau, ich muss das nicht auf meine Visitenkarten schreiben, sondern das organisiert sich eigentlich von allein. Ja, und in dem Bereich merke ich schon, also, dass es einen Bedarf gibt und dass ich in der Lage bin, diesen Bedarf zu decken, wird natürlich geschätzt von den Leuten, die bis sie zu mir kommen, sind halt keine gescheiten Fotos von sich gesehen haben, weil es einfach jemanden braucht, der sie auf eine andere Art sieht. Ja, damit sie sie ja zeigen können.
Schau gerade auf deiner Webseite ein paar Porträts durch.
Ja.
Die sind wahrscheinlich, also eher in der Kategorie Porträt, die gehen wahrscheinlich eher in die Richtung, oder?
Ja.
Genau.
Also das Zweite, was ich mit meiner Hochsensitivität abdecken kann, auf was mir sehr leicht fällt, was mir sehr nahe liegt, ist Bühnenfotografie im weitesten Sinn. Also nachdem ich mittlerweile, wie viel sind es, 30 Jahre Bühnenerfahrung habe, gut 30 Jahre Bühnenerfahrung habe, nachdem ich um die 30 Jahre permanent mit Atmosphären zu tun habe und als Solist, egal ob ich jetzt zu zweit auf der Bühne stehe mit einem Pianisten oder ob ich im Orchester sitze als Soloflötist, bin ich ja darauf trainiert, zum Zeitpunkt X meine Leistung abrufen zu können. Also Bühnenfotografie ist jetzt für mich nicht nur die reine Bühnenfotografie in der Oper oder im Theater. Hochzeit ist für mich auch Bühnenfotografie. Oder irgendwelche Veranstaltungen, wo es emotionale Inhalte gibt, wo es Atmosphären gibt, da fühle ich mich zu Hause. Ja, da bin ich der Fisch im Wasser.
Gibt's da irgendwas, was, oder ist, gibt's irgendwas, was du sagst, auf das passe ich jedes Mal auf, wenn ich jetzt irgendwie so bühnentechnisch fotografiere? Oder ist es einfach so, dass du das so einkippen lässt und den Moment quasi kommen siehst und dann dort bist zum Fotografieren?
Also es hat tatsächlich sehr viel mit Intuition zu tun, wobei es mir da dann schon eine Freude macht. Also jetzt rein technisch arbeite ich ausschließlich mit Fixbrennweiten. Ich bin nicht einmal im Besitz eines Zooms.
Was sind so die Brennweiten, die du verwendest? Nehmen 85er, was du ja schon gesagt hast.
Genau, also 50, 85. 100 ist jetzt eher für die Vegan Art Geschichten, das 100er Makro. Und 135 ist auch eine Brennweite, die ich liebe. Ich habe mehr Brennweiten gehabt. Also ich habe auch nur gehabt 24 mm und 35 mm. Die habe ich aber wieder verkauft, weil ich gesehen habe. Also ich habe mir das dann im Lightroom mal angeschaut,
Ich
die
kenne das
Statistik,
Problem, ja.
was verwende ich.
Ja.
Und ich verwende hauptsächlich 50 und 85.
Ist bei mir eigentlich auch so.
Ja. Und das fühlt sich für mich jetzt gut an. Ja. Also ich arbeite mit zwei Bodies. Immer mit zwei Brennweiten auf Veranstaltungen. Ich liebe es, mit Offenblende zu fotografieren, also mit Offenstblende. Das
Okay.
heißt, ich fotografiere sehr viel mit 1-2.
Und deine Objektive haben wahrscheinlich einen roten Ring, oder? Dass man die Marke
Ja.
jetzt auch.
Gut geraten.
Okay.
Ja, ich hab vorher die ohne roten Ring gehabt, aber irgendwann habe ich gemerkt, also
Ja, und ich sag, wenn man halt so
Kompromisse sind
ist,
nicht meine Stärke.
ja, und eben wenn man halt vier
Ich,
Brennweiten hat, dann ist er okay.
ja.
Das ist jetzt kein Objektiv-Fuhrpark, nur wegen
Ja.
Objektive wegen, sondern nicht einfach, weil
Genau,
es halt
das sind
Werkzeuge
die
sind.
wirklich, genau, das sind meine Werkzeuge, das ist das, was ich wirklich verwende. Geht sehr, sehr sorgsam mit meinem Werkzeug um. Die Dinge schauen super aus, auch nach vielen Jahren. Dann bringen sie brav zweimal zum CPS-Service. Bin sehr glücklich damit, ja, auch mit meinen fotografischen Instrumenten. Ja, also wie gehe ich ran an die Bühnenfotografie im weitesten Sinne? Das Erste ist schon Spüren von Atmosphären, so entscheidende Augenblicke. Augenblicke der höchsten Spannung, Augenblicke, wo sie das Geschehen auf einen Punkt verdichtet, ja, und wo der Punkt dann halt für die ganze Veranstaltung steht oder für die ganze Szene im Theater. Das ist, finde ich, sehr aufregend. Und was mir da eine große Freude macht, ist die grafische Gestaltung. Und der Reiz ist, dass das alles so schnell gehen muss. Und ich liebe einfach die wunderschöne Hintergrundunschärfe von meinen tollen Objektiven. Also das Poetische.
Wenn es
Ich
jetzt
finde das.
für ob es jetzt Porträt oder eben für Bühne fotografierst, lieferst du dafür Bilder ab oder lieferst du dann weniger dafür extrem starke ab? Oder kann man es nicht allgemein sagen?
Na sicher kann man das sagen. Ja, na sicher reduziere ich es auf das Wesentliche, was ich produziere. Das heißt, im Porträtbereich, das kommt darauf an, ich arbeite hauptsächlich für Firmen, und da wieder ja, hauptsächlich für deren Internetauftritt, da wird ein Bild verwendet. Das heißt, du musst ein Bild geben, das wirklich sitzt. Wobei die Leute es schon gern haben, wenn sie jetzt für Drucksorten, was das zweite Einsatzgebiet ist, der Bilder, die ich produziere, was klasse ist, wenn es eine gewisse Auswahl gibt.
Ist es dann so, dass, keine Ahnung, sagen wir mal, fünf Bilder schon fertig sind oder lass das vorher auswählen und von die fünf kriegst dann
Ja,
eins retuschiert? Ich meine, keine Ahnung, wie viel retuschierst du denn überhaupt?
ja. Das kommt drauf an. Also da gibt's einfach verschiedene Situationen. Jetzt, wenn's ein reines Porträt ist, also ein Studioporträt, da komme ich ums Retuschieren einfach nicht herum, weil die Objektive dermaßen stark sind. Und ich schaue, dass ich die Bilder jetzt nicht als Anatomiestudien hinkriege, sondern dass die Gesichter so ausschauen, wie ich sie subjektiv in Erinnerung habe. Die Kamera sieht ja ganz anders als das menschliche Auge. Wenn ich ein Gesicht anschaue, gewisse Sachen interessieren mich nicht, die sind ausgeblendet. Und ich denke mir, da geht es meinen Mitmenschen ganz genauso. Das heißt, diese Sache blendet dann auch in der Retusche aus. Lass aber Charakteristika natürlich sehr wohl stehen. Also in der Retusche kommt alles weg, was irgendwie unnatürlich ausschaut oder krankhaft wird, wenn's um die, oder halt, krankhaft ist vielleicht schon stark, aber halt was auffällt als Unreinheit, das gebe ich sehr wohl weg. Aber so faltenfrei, das, wenn ich ein Gesicht sehe, so hardcore Werbe fotografiert, wo es keine Augenfalten gibt und keine Nasolabialfalte, ich steige aus.
Ja.
Ja, also mit dem fange ich genau nichts an. Das ist, also ich weiß nicht, wer da drauf einfliegen soll, weil sie wissen ja alle, dass das gibt.
Ja. Ja. Ja, das stimmt allerdings.
Das ist für mich total, es ist so eine Modeerscheinung. Und also Zeitgeist ist eine Sache, natürlich meine Sachen so nah, sprechen auch die Sprache des 21., des frühen 21. Jahrhunderts, aber jetzt so dezidiert Modeerscheinungen, da weigere ich mich sowohl kleidungsmäßig als auch in der Fotografie die mitzumachen. Also es zählt mein guter Geschmack. Und das kommt bei meinen Kunden und Kundinnen eigentlich sehr gut an.
Cool. Ja, das
Also
glaube ich
es
alles.
ist, ich schaue, dass meine Bilder natürlich ausschauen. Natürlich schon vorteilhaft, klar.
Ist klar, ja.
Aber mein Ziel ist, dass die Leute das Bild anschauen und sagen, boah, das ist ja gar nicht bearbeitet und schaut trotzdem so toll aus. Und natürlich ist es so bearbeitet, ja.
Ja.
Dass es toll ausschaut, aber eben so, als wäre es nicht bearbeitet. Das ist mein Ziel.
Ist jetzt da in so einer Porträt-Session, dass du jetzt warm werden musst und halt einfach eine Zeit fotografierst und dann kommen die guten Fotos und du hast einfach relativ viel, oder ist durch die Verbindung, durchs Reden mit dem vor der Kamera, dass du relativ schnell zu gute Ergebnisse kommst?
Das ist sehr unterschiedlich. Wirklich sehr unterschiedlich. Also ich hab Extreme erlebt, wo ich drauf gedruckt habe und das erste Bild ist dann auf der Homepage gelandet. Und das habe ich nicht erst einmal erlebt. Und es kann aber auch, ja, was weiß ich, wenn ich, hol mal her, jetzt vor 1,5 Jahren im Herbst habe ich eine Gruppe von 16 Personen einzeln durchfotografiert. Und ja, bei einem war es wirklich die erste Auslösung, die auf der Homepage gelandet ist, die sehr stark ist. Und also natürlich habe ich dann noch
ja
weiter probiert, aber schlussendlich ist die erste Auslösung ist es geworden. Und bei einer anderen habe ich eine gute halbe Stunde gebraucht, um, wie soll ich sagen, um sie so weit zu kriegen, es stimmt nicht, um so weit zu kommen, dass ich sie so gesehen habe und sie sie so gezeigt hat, dass eine stimmige Aufnahme entstehen hat können.
Was machst du
So,
in
so
so einem
weit von
Fall,
mir.
dass die Verbindung aufbaust oder dass das einfach stimmt, dass Klick macht sozusagen?
Das ist, ja, das ist, der Klick macht sowieso, wenn ich drauf gucke. Verstehe schon, was du meinst. Ja, grundsätzlich schaue ich, dass ich die Leute in ihre Kraft hole. Also es interessiert mich immer ganz genau, was sie machen. Jetzt, wenn das in einer Firma ist oder in einer Gruppe, interessiert mich die Aufgabe, die Rolle dieses Modells.
Ist es schon so, dass ich da schon einmal kriege, ist es so, dass du schon vorher quasi mit, sagen wir mal, der Firma beschäftigst und schon weißt, was
Nein,
du machst und darauf
ja, aber
eingehst?
Natürlich, na klar. Na klar. Alles, was ich an Informationen vorher kriege, hilft mir natürlich, schneller zu sein.
Gleich die richtigen Fragen stellen.
Gleich die richtigen Fragen stellen und so hat es schon gesagt, in einer gewissen Hinsicht, je schneller es geht, desto höher ist die Energie. Das heißt, wenn das sehr lang dauert, kann es sein, dass das ein bisschen verwässert. Also es gibt immer einen Punkt der höchsten Energie, den schaue ich, dass ich den erwische. Und wenn der überschritten ist oder wenn der erreicht ist, dann sage ich das den Leuten auch, dass ich jetzt das Gefühl habe, wir haben den Höhepunkt erreicht und dann lieber nicht mehr weitermachen, weil sonst geht es runter und das ist frustrierend.
Ja. Falls du jetzt nur nicht das optimale Foto hättest, machst du dann eine Pause und gehst nur mal rein oder
kaum.
Hast du dann ein gleiches
Das
Foto gehabt?
Das habe ich schon probiert, aber das ist hat nicht funktioniert. Ja. Aber in der Regel am höchsten Punkt ist was dabei. Also es passiert, ich kann mir jetzt. Ich habe einmal eine Dame gehabt, die wollte partout nicht gesehen werden. Und die hat dann halt ein müdes Porträt genommen, wo sie so mit Bewegungsunschärfe, glaube ich, wo es sehr dynamisch ausgeschaut hat, und das war das Einzige, wo sie sich gefallen hat. Was nicht zu einer schon bestehenden Serie gepasst hat. Aber da war Hopfen und Malz verloren. Das ist mir einmal passiert. Ein einziges Mal. Ja, um noch einmal zurückzukommen zur
Genau,
Frage,
genau.
wie gehe ich vor? Ich möchte die Leute in ihrer Kraft fotografieren. Wenn ich für Kunden arbeite, Kunden, Kundinnen arbeite, dann ist mein Ziel, dass das von mir angefertigte Bild von diesem Menschen, von dieser Person, für sie spricht. Also für sie arbeitet. Und ja, also ich habe schon öfter gehört, dann wirklich, also wörtlich, ich bin jetzt, also beim, es war eine Dame beim Kunden, bei einer Kundenveranstaltung, die hat gesagt, sie ist deswegen da hergekommen, weil die Bilder haben sie so angesprochen.
Wow.
Ja, das ist natürlich schon klasse. Oder der Psychotherapeut, der mir auch gesagt hat, die Leute kommen zu einem und sagen, fragt sie, warum sind sie zu mir gekommen? Ja, das Bild hat was gehabt. Ja, Mission accomplished.
Ja, definitiv. Okay.
Ja, und dann frage die Leute, also, was sie tun, wo sie ihre, und spüre ja dann ihre Kompetenz, führe sie in ihre Kompetenz, sodass diese Kompetenz in ihrer Ausstrahlung ist. Mein Credo ist, dass mein unbedingtes Credo ist, dass eigentlich nicht das zählt, was am Bild zu sehen ist, primär, sondern primär, was am Bild zu spüren. Und wenn das, was am Bild stark ist, dann habe ich es noch nie erlebt, ein Bild als unstimmig oder unschön erlebt worden ist. Umgekehrt, ein Bild, das gut ausschaut, das kann leer und hohl sein und nicht funktionieren. Also das ist eine Einbahn. Ich schaue, dass ich von innen nach außen arbeite. Und das fühlt sich für mich gut an, für die Leute gut an. Und es scheint zu funktionieren.
Ja, also ich schaue, wie gesagt, gerade auch wieder auf deine Porträts, die sind echt, ja, die sind nicht einfach nur Fotos.
Genau. Genau. Nicht einfach nur Fotos, ja. Also, wenn ein Foto ausschaut wie ein Foto, in dem Sinn betrachte ich mich als gescheitert. Meine Fotos schauen kaum je aus wie die Wirklichkeit.
Cool. Vom Technischen her, wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist, weißt du, gesagt hast, du unterscheidest jetzt aber ein Studioporträts zu offenen
Ja.
Bühnenporträts. Was machst du studiotechnisch?
Na, also das sind jetzt überhaupt zwei Paar Schuhe. Also Porträt im Studio ist eine Sache und Porträt on Location ist eine Sache
Okay.
und Bühne oder Veranstaltung
Ist
ist
sowieso.
dann auch, ist eine andere Sache. Der grundsätzliche Unterschied zwischen Porträt und Veranstaltung, Bühne, was auch immer, also Bühne im weitesten Sinn,
Ja.
ist, dass ich auf Veranstaltungen grundsätzlich ohne Blitz arbeite. Ja, also als ganz diskreter Beobachter,
Genau, ja.
der das Geschehen möglichst überhaupt nicht stört, der im Idealfall nicht wahrgenommen wird und dort einfach die Rosinen fängt. Ja, die stärksten Zeitscheiben aus dem Geschehen einfriert. Ja, und da ist dann die zweite Stärke der Fotografie, die ich persönlich herausgefunden habe, nämlich dass ein Augenblick dauert in der menschlichen Wahrnehmung eine 16. Sekunde. Das ist gemessen worden
Okay.
in der Psychologie. Und ja, auf einer Veranstaltung fotografiere ich mit in der Regel 125. abwärts. Und das Faszinierende ist, dass dann auf einem Bild zum Teil Dinge sichtbar werden, die mit freiem Auge nicht sichtbar wären. Weil sie so flüchtig sind, dass man sie in einer 16. Sekunde nicht sieht. Ich friere sie aber ein mit einer 125. Sekunde oder mit einer 250. Sekunde. Und auf einmal sehe ich da, boah, Wahnsinn, das ist mir gar nicht aufgefallen. Und das erlebe ich doch gar nicht so selten. Durchaus auch in der Porträtfotografie. Das sind so, es gibt ja kein, jetzt wenn ein Gesicht lebendig wird, gibt es ja keine zwei gleichen Augenblicke. Wenn das 0815, der 0815 Fotogrinser ist, der schaut immer gleich aus.
Ja.
Aber ja, nämlich auch in unterschiedlichen Situationen, an unterschiedlichen Orten, mit unterschiedlichem Wandel, kenne ich Leute, das schaut immer gleich aus.
Ja.
Aber sobald ein Gesicht lebendig ist, gibt es keine zwei gleichen Ausdrücke, Gesichtsausdrücke. Und da wird es dann schon aufregend und wirklich spannend.
Ich meine, das hast du ja schon gesagt, wegen dem Aussortieren suchst du für die Leitern die optimalen Momente schon mal voraus oder gibt es denn mehr und sie kennen dann?
Ja, also am liebsten ist es mal, also grundsätzlich mache ich eine Vorauswahl von einer Fotostrecke und stelle die dann auf meiner Homepage im geschützten Bereich online und die Leute können sich das anschauen. Server können sie auch, was natürlich gerne in Anspruch genommen wird, auch Vertrauensleuten sagen, die ihnen dann Feedback geben. Am liebsten ist es mal, aber das hat sich am besten bewährt, die Auswahl dann miteinander anzuschauen. Weil die Leute haben ihre, auf der einen Seite haben die Leute ihre Vorstellungen natürlich, was sie gern hätten, wie sie gern ausschauen würden. Auf der anderen Seite habe ich eben eine fotografische Expertise. Das heißt, ein Bild muss sowohl inhaltlich als auch fotografisch in Ordnung sein, damit ich es mit meinem Namen drunter aus der Hand gebe.
Ja.
Wenn nur eins erfüllt ist, ist es zu wenig. Und dann kommt also zusammen, was sich die Person, die abgebildete Person vorstellt, und was ich fotografisch vertreten kann auf der anderen Seite, beziehungsweise sehe ich natürlich anders als die meisten fotografierten Menschen und kann sie da schon beeinflussen, sowohl was die Bildung ihres Geschmacks betrifft, als auch was körpersprachliche Details betrifft, die ihnen vielleicht gar nicht auffallen, aber wo ich schon eine meiner Stärken sehe. Ich habe, wie gesagt, 5 Jahre lang Kurse besucht in der Disziplin Körpersprache und nonverbale Kommunikation. Das nutzt meinen Kunden natürlich viel.
Ja. Ja, wahrscheinlich eben, wie du sagst, gerade in der Diskussion, wenn man sich unterhalten oder die zwei Bilder oder drei miteinander vergleicht und halt dann wirklich die
Ja,
Feinheiten rausholt. Ich
genau.
glaube, wenn man einer darauf hinstoßt oder einer zeigt, warum was besser ist, das sieht man.
Unmittelbar.
Genau.
Es leuchtet dann unmittelbar ein.
Genau.
Und das gilt sowohl für die Porträtproduktion als auch für Veranstaltungsreportagen. Oder Bühnenfotografie, da schaue ich dann halt, dass ich die körpersprachlich besten Einstellungen finde und das, was ungünstig ist, verschwindet diskret im elektronischen Nirvana.
Ja,
Ja.
das heißt, es gibt also den Spruch, so das wichtigste Werkzeug in der Dunkelkammer, was das war eben der Papierkorb. Und so ist wahrscheinlich in der
Schön.
digitalen Dunkelkammer auch, wenn man
Ja,
sich ehrlich ist.
genau. Ein schönes Bomo. Ja, hat
Genau.
was.
Ja.
Hat was. Also ich würde es natürlich nur mit einem Lachen begleitet so formulieren. Mit einem Lachen begleitet hat was. Ohne Lachen sehe ich das Wesentliche doch woanders.
Jetzt deine Bilder sind sehr, auch wenn es wahrscheinlich jetzt nicht natürlich bezeichnen darf, weil du im Zuerst schon gesagt hast, dass das irgendwie was anderes sind, als das Abbilden von der Wirklichkeit, aber sie sind sehr, wie man sich halt Fotos, die irgendwie eine Person abbilden, vorstellen, so vage formuliert. Gehst du auch irgendwelchen, ich sage mal so Bildlook-Trends irgendwie nach oder gibt es bei dir Farbe und Schwarz-Weiß?
Wie gesagt, mit Mode habe ich nichts am Hut. Mir fällt schon auf, wenn ich mir Bilder anschaue, die ich vor ein paar Monaten gemacht habe, wenn ich zufällig auf die komme, zum Teil denke ich mir dann, um Gottes Willen, was habe ich da gemacht. Das heißt, mein Geschmack, meine Vorlieben verändern sich unbewusst sehr wohl. Aber jetzt, dass ich mir irgendwo anschaue, aha, so quasi im Katalog und das gefällt mir und das mache ich jetzt auch, na, na, na. Also, weil das oberste Kriterium für mich ist Stimmigkeit. Stimmigkeit, Echtheit, funktioniert von mir aus auch. Also in dem Sinn würde ich sagen, mein Ideal ist funktionelles Design. Ja, also das, was am besten funktioniert, ist in der Regel auch das, was am ökonomischsten zu produzieren ist und was am besten ausschaut. Ja,
Das ist
natürlich,
sicher.
wenn ich irgendwo was sehe, was mir gefällt, wächst es unterbewusst ein. Natürlich. Und ich gehe ja natürlich mit offenen Augen durch die Welt
Ja.
tunlichst ohne Scheuklappen und nimm gerne alles auf, was mich anspricht, was mir gefällt, was mich berührt, was mich bewegt. Aber nicht so, dass ich dann mein eigenes wegschmeiße und ich nehme dann das, sondern das wird dann in mein eigenes integriert.
Wie wichtig ist da das Einwachsen, was du gerade gesagt hast, aus der Musik oder aus deinem anderen Leben? Inwieweit befruchtet sie das gegenseitig oder kann man das so gar nicht sagen in dem Fall?
Man kann das ganz, ganz einfach sagen. Der Grad der Befruchtung ist gigantisch.
Okay.
Der ist enorm. Also es gibt Monate, wo ich hauptsächlich fotografisch aktiv bin, und das Instrument halt nur spiele, wenn ich unterrichte. 12 Wochenstunden. Und sonst, ja, bin ich mit Fotografie beschäftigt. Und der Musiker ist, der ist immer im Hintergrund, ja, nicht im Sinn Wertigkeit im Hintergrund, sondern geografisch im Hintergrund, aber im Sinn von immer dabei, immer. Und ja, also gerade am Anfang, was der Musiker profitiert hat vom fotografischen Blick, von der fotografischen Wahrnehmung, ist phänomenal.
Jetzt,
Schlicht
du musst
und
vielleicht
einfach phänomenal.
da ein bisschen einhaken. Ich meine, ich kann ein bisschen Saxophon und Flöte spielen, aber halt die normale Blockflöte. Also bin wahrscheinlich Welten, also Galaxien von dir entfernt. Ja, inwiefern profitiert man da von einer anderen Kunstrichtung, sagen wir mal so?
Da muss ich jetzt kurz überlegen, weil das passiert ja permanent.
Ja.
Ja, und das passiert so in Blitzen und augenblicklich und zack, das ist einfach so. Ich krieg's, wann es passiert, ja, zum Teil kriege ich es mit, zum Teil kriege ich dann aber einfach nur die Ergebnisse mit. Ja, wann ich dann wieder spiele. Ich kann mich erinnern, nach dieser ersten Phase, wo ich nur fotografiert habe, und der Musiker war im Hintergrund und ich bin dann zu einer Opernproduktion gegangen, zur ersten Orchesterprobe. Ja, schon mit einem sehr mulmigen Gefühl, weil man dachte, merken die das jetzt, dass ich nichts da habe. Und ja, sie haben es gemerkt, weil ich einfach um so viel stärker geworden bin.
Okay.
Also irgendwie ist sowohl Flöte spielen als auch fotografieren wie Radfahren. Okay? Also es gibt das Vertrauen, dass ich mich mit dem Medium frei bewegen kann. Das ist ja nicht irgendwas, was ich gelernt habe, sondern das sind zwei Medien, die mir die Teil meines Wesens sind sozusagen. Das ist nicht etwas, was ich mache, um Geld zu verdienen. In keinster Weise. Natürlich muss ich meine Frau und meine drei Kinder ernähren, aber ich mache es, weil ich dafür brenne.
Genau, und dann ist im Normalfall so, dann kommt das Finanzielle im besten Fall von selber.
Ja, ich arbeite noch dran. Wann's finanziell manchmal nicht so gut geht, weil ich, wie gesagt, kompromisslos arbeite und nichts mache für Geld, dann kann es halt eine Zeit lang dauern, manchmal zwischen zwei Aufträgen, egal ob jetzt als Musiker oder als Fotograf, dann ist mir klar, dass das noch nicht genug brennt. Ja, also dass ich nur Brennmaterial in mir habe, das noch nicht im Feuer gelandet ist. Ja, und dann schaue ich, also ich schaue permanent, dass ich mehr und mehr Brennmaterial auch wirklich ins Feuer kriege. Auch, also erstens fühlt es sich besser an und der finanzielle Erfolg ist für mich ein Gradmesser, wie sehr ich in Berührung bin, ja, mit meinem Wesensausdruck sozusagen, oder wie weit mein Wesensausdruck geht, wie weit das fortgeschritten ist.
Gibt es bei dir, muss ich nicht unbedingt beantworten, so Phasen, wo es jetzt so ist, dass du denkst, du, oh, es kommt nichts daher, ich habe keine Aufträge, irgendwie geht gerade nichts, Hilfe, Land unter? Ich meine, so ist es, keine Ahnung, passiert mir regelmäßig, einmal im Jahr oder so. Oder ist es durch das, dass zwar so verschiedene Sachen aus dem, ja, ich meine, irgendwie von außen betrachtet, verschieden fotografieren, Musiker, dass
Ja.
das da eigentlich
Also
sehr gut ergänzt?
ich hab jetzt gerade wirklich äußerlich sehr wenig zu tun. Produziere aber sehr fleißig für meine erste Einzelausstellung, die am 23. März in Wien in einer kleinen privaten Galerie eröffnet wird. Das heißt, ich bin produktiv. Ich bin produktiv. Das zählt.
Ja, weil in
Das
Wahrheit ist
zählt.
es so, wenn man, also ich merke es ja bei mir auch, wenn ich vermeintlich unter Anführungszeichen nichts tue, ich meine, die Zahnräder rattern auf Hochtouren eigentlich.
Ja, also bei mir hat das schon, ja, wenn ich so zurückdenke, es hat Jahre gedauert, bis ich zu der Disziplin gefunden habe, als für mich selbst verantwortlicher Unternehmer, aber nicht nur in zweiter Linie Unternehmer bin und in erster Linie Künstler. Aber trotzdem gibt es natürlich auch den Unternehmeranteil. Es hat Jahre gedauert, bis ich da zu der Selbstdisziplin gefunden habe, dass ich mich fokussiere jetzt auf meine Tätigkeit und nicht irgendwie dann abdrifte. Oder auch, wie du gemeint hast, so Landuntergefühle. Na, kann ich sagen, na, gibt's nicht mehr. Aber es hat gedauert. Also ich habe schon was, hab meine Erfahrungen gesammelt. Und es fühlt sich einfach jetzt in der jetzigen Form um Welten besser an als früher, ja, wo es diese Disziplin noch nicht gegeben hat.
Ist es jetzt für dich Disziplin für mach weiter, es wird eh wieder oder es kommt eh wieder was und auch wenn
Na,
jetzt weniger ist oder?
Disziplin, das zu tun, was ich gerade zu tun habe.
Ah, okay.
Ja, und nicht irgendwie abzudriften und dann halt was anderes zu machen, was bequem ist, irgendwo hängen zu bleiben im Netz, was ja heutzutage ganz leicht geht.
Oh ja.
Ja, sondern bei der Sache bleiben und arbeiten. Ja? Und arbeiten kann sein, dass ich an einem am nächsten Bild arbeite, das ich für die Ausstellung produzieren möchte und dann halt 2 Wochen lang innerlich dran arbeite. Also schau, dass ich, also zuerst muss ich mal warten, bis das Bild kommt. Und die innere Ausarbeitung, bevor ich es produziere, das dauert dann 1 bis 2 Wochen.
Also ist so bei, ich sag bei eins, bei eigenen Projekten, dass da wirklich zuerst das Bild in dir siehst, bevor du das dann aufnimmst.
Ich hab 2 Zugänge, und dann da kommen wir wieder zurück zum Medium Fotografie. Was es kann und in dem Zusammenhang auch, was es braucht. Also bis vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich einfach halt versucht, meine, oder nicht versucht, sondern habe es getan, einfach meine ästhetischen Empfindungen bildlich umgesetzt. Einfach Bilder, die ich als schön empfunden habe, produziert. Und dann ist mir aber irgendwann einmal aufgefallen, nee, da fehlt was. Also denen fehlt eine Kraft. Die sind nicht wirklich durchgearbeitet. Und dann habe ich einmal angefangen mit einem Bild, oder das hat sich, ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu gekommen ist, aber im Zuge dieser Erkenntnis, dass rein ästhetisierendes Abbilden, dass das zu wenig ist, ist dann wahrscheinlich das erste innere Bild gekommen. Und mit dem habe ich mich dann auch schriftlich auseinandergesetzt. Also das habe ich dann, den Bildinhalt habe ich dann einmal schriftlich niedergeschrieben, die Figur, die ich darstellen wollte, ausgearbeitet. Und erst wie ich gesehen habe, das hat jetzt genug Substanz, dann bin ich an die Produktion gegangen. Und die Produktion war dann eigentlich nicht mehr der große Aufwand.
Okay. Um was geht's in, um was wird es in der Einzelausstellung gehen? Kann man das schon
Ja, das kann man natürlich. Das ist ja Ende März, ist ja praktisch übermorgen.
sagen? Stimmt eigentlich, ja, ist ja schon
Ja,
schon Beginn.
ja, der Titel der Ausstellung wird sein Physische Lyrik. So quasi der Untertitel, von dem ich nicht weiß, ob er da wirklich dabei sein wird, ist Faszination Weiblichkeit. Ich eingangs schon gesagt, am meisten fasziniert mich der Mensch, das menschliche Wesen. Und da wieder im Besonderen das weibliche Wesen, Weiblichkeit im Sinn von etwas, ja, der Gegenpol, etwas, was ich nie erreichen werde, was ich nie ganz verstehen werde, was sie ganz anders anfühlt. Also der Körper meiner Frau fühlt sich einfach, egal wo, ganz anders an als mein Körper. Bin jeden Tag aufs Neue fasziniert davon. Und das werde ich in der Ausstellung bildlich verarbeiten, fotografisch verarbeiten. Ja, also das mit dem Medium Fotografie lassen Sie Ideen
Cool, huh?
und Ideen und Emotionen transportieren. Und da ist natürlich, deckt sich das 1:1 mit der Musik. Dort sind es die Töne, die Ideen und Gefühle transportieren.
Jetzt
Ja, also.
nicht nur zu den Tönen, sondern auch wie man die Töne spürt und wahrscheinlich auch mit sich, also untereinander in Beziehung setzt.
Ja, klar, aber das ist eben eine Folge von dem Verständnis, das da ist, ja, und das tunlichst vorher aufgebaut werden sollte, damit er da ist. Ja, und da decken sie sich wirklich eins zu eins. Das ist absolut konkurrent.
Was hast du,
Und das
was
auch jetzt
hast
als Antwort auf die Frage, wie sie das gegenseitig befruchtet. Der Musiker hat vom Fotografen am Anfang gelernt, also besonders am Anfang, bewusst zu gestalten. Nämlich in einer Dimension, die vorher die nicht da war, in der Musik. Ja, da habe ich auch gemerkt, hey, da fehlt was und ich bin aber nicht drauf gekommen. Und aus der Fotografie ist es dann gekommen. Also es ist halt etwas gekommen. Ja. Dann habe ich das in der Musik verarbeitet, weiterentwickelt. Und die weiterentwickelte Form und das, was dann wieder dazu gekommen ist, ist zurückgegangen in die Fotografie. Und so geht es permanent hin und her.
Wow.
Ja, halt in einer großen Schwingung. Also, was weiß ich, Wochen, Monate.
Also siehst du jetzt zum Beispiel, wenn man an allgemein gesprochen, wenn jetzt irgendein erfolgreicher Musiker nach weiß nicht wie vielen Jahren Musikkarriere dann auf einmal zum Fotografen wird, dass das durchaus jetzt nicht nur irgendwie, also dass es durchaus sinnvoll sein kann oder ist.
Ich glaube, man kann das nicht verallgemeinern. Also ich habe in Wien eine Cello-Kollegin, die fantastisch fotografiert. Also die inspiriert mich sehr. Die Maria Frohl, die ist angestellt bei den Vereinigten Bühnen als Cellistin. Und die produziert hauptsächlich künstlerisch, weniger kommerziell. Und deren Zugang finde ich schon recht inspirierend und faszinierend. Also die Bilder von der Maria Frodo haben mich doch sehr stark auch in die Richtung, wie soll ich sagen, ja, inspiriert, der jetzt arbeitet. Ja, also dadurch habe ich irgendwie zu meinem gefunden.
Inwieweit oder wie wichtig ist für die Selbstweiterbildung oder auch selbst weiterbilden, also selbst Wissen weitergeben als zweites?
Ja, ich habe das eh eingangs schon erwähnt. Ich
Genau.
unterrichte leidenschaftlich gern. Erstens macht es mir eine Riesenfreude, wenn die Kinder jetzt in der Musik, sind sie eben hauptsächlich Kinder, zu mir kommen. Mit einem Status quo und wo halt gewisse Dinge natürlich nicht so ganz reibungslos laufen. Das ist nämlich nicht nur am Instrument, sondern am Instrument, der Flötenton ist ja genauso wie ein Foto, ein Seismograph. Wo steht der Mensch? Und wann ich dann mit den Menschen arbeite, eigentlich an den Menschen arbeite, mit den Menschen, das klingt dann anders. Ja, die klingen dann auch als Menschen anders. Das ist schon recht klasse, wenn das funktioniert. Also da gibt es sehr schöne Erfolgserlebnisse. Und auf der anderen Seite funktioniere ich einfach so, dass ich sehr stark selber übers Unterrichten lerne. Also wenn ich meine Flötenklasse in Grein an der Donau, wo ich jetzt seit 20 Jahren unterrichte, wenn ich die nicht hätte, dann wäre ich nicht der Flötist, jetzt da durchaus der erweiterten Weltklasse, der ich bin, weil ich eine fundamentale Lernmöglichkeit nicht gehabt hätte. Und der Fotografie genau das Gleiche. Natürlich, wenn ich Wissen weitergebe, und das wird dann dort angewendet, oder wenn ich Lösungen finde für diesen Menschen, dann, ja, meistens sind diese Lösungen, die für die Leute finden und die für die Leute finden kann, dann auch für mich Lösungen, die selbstverständlich sofort in meine eigene Arbeit einfließen.
Ja, ich kann es auch noch sagen, also rein durchs...
Da haben wir beide was davon.
Genau, ja, voll. Also ist das also rein durchs Unterrichten lernt man so viel selber dazu, das ist enorm.
Ja. Ja. Also es ist so weit gegangen, dass ich manchmal schon so kurzzeitig ein schlechtes Gewissen gehabt habe, weil man dachte, Wahnsinn, ich lerne so viel, ich kann doch hoffen, dass der auch so viel lernt. Ne?
Ja.
Und das Gefühl, ich lerne mehr
ja.
als meine Schülerinnen, hauptsächlich Schülerinnen, eigentlich nur Schülerinnen, witzigerweise.
Okay.
Kein einzigen männlichen Schüler. Ja, aber das liegt ja daran, dass ich einfach mehr Erfahrung habe und dass in meinem Hirn einfach je mehr Schaltungen zu einem Thema im Hirn vorhanden sind,
voll.
Desto besser funktioniert das Lernen. Ja.
Cool. Jetzt vielleicht ein anderes Thema, so das interessiert mich jetzt besonders, weil du jetzt mehr so aus zwei Richtungen kommst, eben aus der Musik und aus der Fotografie. Hast du irgendwelche Vorbilder, die jetzt auch aus Musik und Fotografie oder so, nennen wir es mal allgemein gesprochen, so interdisziplinär tätig sind? Gibt es da wen?
Na, da fällt mir jetzt niemand ein. Also, es gibt nur eine zweite Musikerkollegin, die auch fotografiert in Wien, wo ich auch Bilder gesehen habe vor ein paar Jahren, aber da habe ich auch den Namen vergessen. Die haben mir wirklich gut gefallen. Aber das interessiert mich jetzt weniger. Meine Vorbilder sind schon reine Fotografen.
Okay, passt. Dann wollte ich nur fragen.
Ja, ja, ja.
Vielleicht hätte
ja.
Es gehen. Na, was, ja. Genau. Was gibt es für fotografische Vorbilder?
Ja, also in letzter Zeit habe ich mich sehr mit dem Joel Sternfeld auseinandergesetzt. Seit ich einmal eine Ausstellung, ich glaube, das war vor 2 Jahren, in der Albertina gesehen habe. Das hat mich zutiefst beeindruckt.
Was fotografiert der?
Der Joel Sternfeld fotografiert, also ist durch und durch, seine Bilder sind durch und durch amerikanisch. Also
ja.
der fotografiert Menschen, ja, und er, was weiß ich, Fabriksgebäude, Autos, Parkplätze, Häuser, die stillgelegte Bahnlinie in New York. Und das schaut erstens alles total amerikanisch aus. Also amerikanisch, amerikanisch, amerikanisch. Und das Faszinierende ist für mich, wie das möglich ist, dass der abgrundtief, in meinen Augen, abgrundtief hässliche, verlassene Industrieanlage fotografiert, mit einem schieren Himmel. Und es ist große Kunst.
Ja.
Ja, also es ist
ja.
Unfassbar. Ich weiß es nicht, was es ist. Ich hab mir da mal zusammengeschrieben, meine Eindrücke 3 Seiten lang, was mich daran fasziniert. Es ist einfach große Kunst. Ja. Oder Bilder, wo Leute angeschnitten sind am Rand, also wo man einen Fuß sieht, der noch einer schaut ins Bild, den ich ausstempeln würde, keine Frage, wenn das mein Bild war,
ja.
Oder wenn ich die Situation aufgenommen hätte, totgeblitzt, Szenen, ja, weiß nicht, auf der Straße halt, ja. Und es stimmt alles. Es stimmt alles, ja, einschließlich dieser ganz unkonventionellen Anschnitte, einschließlich dieser scheinbaren Fehlbelichtung, einschließlich ja, der Hässlichkeit von der Umgebung. Es stimmt alles.
Ich scroll gerade in der Google-Bildersuche runter und
ja.
Oh ja.
Und es sind auch, und auch die Farben, ja, also da
Voll.
war einer der ersten, die mit in die 70er Jahre mit Farb gearbeitet haben. Die Farbkompositionen sind phänomenal. Auch da eine unglaubliche Harmonie. Und ich habe ein Video auf YouTube gesehen, wo er spricht über diese stückgelegte Bahnlinie in New York. Ja, ein Typ, der total im Reinen ist mit sich selber, total harmonisch, total friedlich, freundlich, vollkommen unprätentiös. Faszinierend. Also tiefe Verbeugung. Faszinierend, ja. Und da ist eben das Vorbild insofern, ja, der hilft mir irgendwie aus meiner Konvention rauszukommen. Ja, jetzt wieder, was ist Schönheit? Ja? Was ist Ästhetik? Was ist Fotografie? Ja, oder warum ist das jetzt ein Kunstwerk? Ja? Ganz offensichtlich, obwohl doch vordergründig das ausschaut wie ein Dilettantenbild, ja? Jetzt ganz oberflächlich
Ja,
gesehen.
ja, ja. Na, Wahnsinn,
Ja.
also scroll da gerade durch. Org. Richtig, richtig gut, ja. Cool. Gibt's sonst noch
Ja,
wen?
das wär ein eigener Podcast, ja, über das zu reden,
Ja,
die Faszination
das können wir nachholen.
Schwarzdörnfeld. Ja, der Sebastião Salgado, der fasziniert mich auch wegen seiner ganz tief empfundenen Liebe zum Menschen, Liebe zur Natur, Menschlichkeit. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Salz der Erde.
Nur nicht gesehen, aber schon viel drüber gehört.
Ja. Erschütternd. Erschütternd. Ja, der hat diese fürchterlich grausamen Kriege in Afrika fotografiert, die Arbeiter, die Ölbrände in Kuwait gelöscht haben, ja, die Gigantisches vollbracht haben, ja, das nahegebracht, also von diesen Löscharbeitern einfach deren Würde gezeigt, deren Größe gezeigt. Krieg halt ganz unmittelbar gesagt. Und in dem Film erzählt er, irgendwann hat er genug gehabt, er hat es nicht mehr ausgehalten. Und dann ist es ihm darum gegangen, jetzt einmal zu zeigen, wie schön der Planet ist. Und dann hat er angefangen, halt herumzureisen und die Schönheiten der Natur einzufangen. Ja, auf eine unverwechselbare Art und Weise ist er gereist in die Urwälder Südamerikas, wo es indigene Völker gibt, die noch nicht mit der Zivilisation in Berührung gekommen sind. Wo er alles abgeben hat müssen, wo denen hat er nichts geben dürfen. Es hat alles abgeben müssen, bevor er dort eingereist ist, was jetzt irgendwie, was die nicht mehr hätten können. Er hat sich verpflichten müssen, dass er alles auch wieder mitnimmt, damit die einfach so bleiben können, wie sie waren. Faszinierend, ja. Also so diese tiefe Verbeugung vor der Würde des Lebens, vor dem Leben an sich, vor der Natur. Ja, da wird es einfach still. Ja, vor dieser, ein ganz ein großer. Und vor der Größe still werden, tut gut, sehr inspirierend. Und dann gibt's nur einen dritten, von dem ich ein fettes Buch da stehen habe, nämlich der Michel Comte. Der, die, die größten Schauspieler der Welt fotografiert hat, oder Rock-Pop-Stars, ganz starke Leute, und die halt höchst kreativ ins Bild kommen hat lassen. Ja. Inszenieren, weiß ich nicht. Ja, zum Teil inszeniert, aber da ist was entstanden. Ja, und das hat so eine Größe, die mich auch fasziniert. Ja, das geht halt eher, geht halt in eine glamouröse Richtung zum Teil. Also in dem Sinn unterscheidet sich das fundamental von den ersten beiden. Aber die kreative Power, die da dahinter steht, ja, muss gestehen, ist übt eine große Faszination auf mich aus. Ja, und das Charisma, ja, einzufangen, so eine hohe Energie, so eine hohe Dichte ins Bild zu bringen, fasziniert mich sehr, und in dem Sinn ist er für mich ein Vorbild. Das dritte Vorbild, das ich jetzt wirklich beim Namen nennen kann.
Ja, ich
Also,
scroll auch gerade durch die Fotos. Gut.
Henri Cartier-Bresson,
Ja.
natürlich, ja, dessen Meisterschaft ist unbestritten, fasziniert mich auch, aber es steht mir irgendwie nicht so nahe. Ja. Also, über den habe ich eine Dokumentation gesehen, weil wie der dann gearbeitet hat, live vor der Kamera. Atemberaubend. Atemberaubend. Er hat sich auf einen Jahrmarkt gestellt und hat da halt so ein bisschen herumgeknipst. So, zack, Kamera hoch, ausgelöst, Kamera ist wieder weg. Und dann hat man die Bilder gesehen. Fassungslos. Wie das möglich ist, keine Ahnung. Aber es ist faszinierend.
Ja. Cool. Sehr cool. Wenn die Leute jetzt von dir, zu dir, über dich Informationen haben wollen, wo sollen sie am besten hinschauen?
Ja, am einfachsten ist die Homepage www.gerhardpeirer.at. Klar.
Passt.
Da glaube ich, es rührt sich nicht sehr viel auf meiner Homepage, weil ich ein sehr diskreter Mensch bin, und ja, die Bilder lieber bei die Leute los, als sie die da jetzt in den hellen Sonnenschein des Marktplatzes zu stellen. Aber ich glaube, es ist trotzdem ganz repräsentativ,
Auf jeden Fall.
was man
Auf
da
jeden Fall.
sieht. Ja.
Cool. Dann sage ich ganz großes Danke von meiner Seite für deine Zeit und für
Es war
deine
mir eine Freude.
Ausführungen. Ja, mir auch. Und ja, wie gesagt, nur mal danke und dann verabschiede mich jetzt ganz hochoffiziell von den
Ja,
Zuhörern.
ja.
Also, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören und nur mal Gerhard, danke für deine Zeit. Dann
Martin, danke für die Einladung.
bitteschön, bitteschön. Gut, ciao.
Für dich.